Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Haben Sie schon mal von Silent Shopping gehört? Einige Supermärkte bieten, manchmal oder auch regelmäßig, die Möglichkeit, zum Beispiel bei gedämpftem Licht und ohne Musik einkaufen zu gehen. Was soll das? Die Antwort: für reizempfindliche Menschen, beispielsweise im Autismus-Spektrum, sind viele Alltagssituationen richtig schwierig zu bewältigen, weil die vielen Sinneseindrücke ihr Gehirn konstant überfordern. Handel und Dienstleister passen sich an, Stichwort Silent Cut bei Friseuren oder auch Silent Airports. Aber auch Ärzte können etwas tun, um ASD-Patienten den Praxisbesuch zu erleichtern und umgekehrt diese auch einfacher und besser zu behandeln. Professor Christine Freitag leitet die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum in Frankfurt und forscht intensiv über Autismus. Sie hilft uns zu verstehen, wie solche Patienten empfinden. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Professor Freitag.
Gerne.
Viele Menschen im Autismus-Spektrum filtern und verarbeiten alltägliche Reize wie Gerüche anders als nicht-autistische Menschen. Man spricht von sensorischen Integrationsschwierigkeiten oder auch sensorischer Empfindlichkeit. Nehmen Sie uns mal mit in den Kopf eines Menschen mit ASD, also Autism Spectrum Disorder. Was passiert dort bei Überempfindlichkeit?
Gut, in den Kopf können wir nicht schauen. Aber dass die Reaktion und auch was eben autistische Personen selbst berichten, kennen wir natürlich. Und der Eindruck ist, dass eben die Überforderung ist richtig und dass es eben bedeutet, dass sie sehr viele Details wahrnehmen und oft auch unwichtige Details nicht richtig rausfiltern können. Und das ist eben gerade bei Lärm, aber auch bei Sprache, manchmal auch bei visuellen Sachen wichtig, aber insgesamt bei Lärm und Sprache.
Okay, wie hoch ist denn die Prävalenz von ASD in Deutschland ungefähr?
Also wir gehen davon aus, also es gibt in Deutschland keine speziellen Zahlen.
Ja.
Aber wir gehen davon aus, dass es eben sowas um die 1% ist, ja, der Bevölkerung.
Also 800.000 grob, könnte man sagen.
So, ja, genau. Oder ein bisschen drunter, ja, aber ungefähr die Richtung, ja.
Jetzt haben wir schon mehrfach den Begriff ASD erwähnt. Im ICD-10-Katalog gab es noch verschiedene Subdiagnosen, wie zum Beispiel frühkindlichen Autismus, Asperger oder atypischer Autismus. Diese wurden jetzt bei ACD-11 unter dem einheitlichen Begriff Autism Spectrum Disorder vereinheitlicht. Das ist 6A02. Finden Sie die Vereinheitlichung richtig oder war die alte Aufgliederung sinnvoller?
Die Vereinheitlichung ist sehr richtig, die ist auch sehr gut durch Studien belegt. Die ist auch schon länger in der US-amerikanischen Klassifikation enthalten, das heißt das sogenannte Diagnostic und Statistic and Manual on Mental or Psychiatric Disorders. Da wurde damals auch schon evidenzbasiert sehr genau geschaut, kann man wirklich diese drei unterschiedlichen Krankheitsbilder wirklich trennen anhand von Symptomen, aber auch anhand der Neurobiologie. Und das ist praktisch nicht möglich. Es ist aber ein Spektrum. Das heißt, wir gehen davon aus, also das, was übereinstimmend ist, ist, dass praktisch die Person in der sozialen Interaktion und Kommunikation gewisse Schwierigkeiten und Einschränkungen haben. Die sind natürlich auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das macht es auch nicht so einfach, weil bei denen, die es gering ausgeprägt haben, fällt es oft gar nicht so stark auf.
Ja.
Bei denen, wo es natürlich stark ausgeprägt ist, fällt es sofort auf. Das merkt dann auch jeder, auch jeder Laie. Ja? Aber es gibt eben alles dazwischen. Und der zweite Bereich sind dann die Stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen und die Sonderinteressen und besonderen Interessen, die halt sehr stark verfolgt werden und wo dann praktisch nur auf dieses eine Thema fokussiert wird. Und das ist sozusagen das Überschneidende zwischen allen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen, also diese zwei eingeschränkten Bereiche.
Ja.
Aber der Schweregrad ist unterschiedlich und die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Ja, und in ICD-11 ist es jetzt einfach so, man hat eben gesagt, es ist eine Spektrumserkrankung, und mit unterschiedlich schwerer Ausprägung, also mit oder ohne Sprachentwicklungsstörung, mit oder ohne IQ-Minderung. Und das entspricht eigentlich der aktuellen Stand der Forschung. Und man muss eben gerade auch ärztlicherseits wissen und letztlich aber auch therapeutischerseits, wenn man psychosoziale Interventionen macht, dass nicht jedes Kind, jeder Jugendliche, jede erwachsene Person mit Autismus-Spektrum-Störung gleich ist, sondern man muss individuell tatsächlich genau schauen, welche Unterstützungsmaßnahmen sind überhaupt notwendig. Also das heißt nicht, wenn man die Diagnose hat, dass man unbedingt eine Therapie braucht. Das ist tatsächlich nicht so.
Okay. Was sind denn die wichtigsten Anzeichen der Autismus-Spektrum-Störung bei der ärztlichen Diagnose?
Exakt. Das ist jetzt sehr unterschiedlich, ob ich jetzt im Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenbereich arbeite.
Okay.
Weil tatsächlich im Kindesalter wir diagnostizieren natürlich die schwerer Betroffenen. Ja, und das, Sie wissen ja auch, dass es eine große Diskussion gibt, ob die Prävalenz zunimmt und ob auch die Diagnosen im Erwachsenenalter korrekt sind und so weiter. Und im Kindes- und Jugendalter ist es sehr klar, dass da die Einschränkungen deutlich sind, immer wenn es um das Eingebundensein in der Gruppe geht. Also das sind in der Regel Kinder, die ziemlich eher sehr alleine spielen oder manchmal auch gar nicht richtig spielen, sondern nur stereotype Verhaltensweisen haben, ist große Schwierigkeiten haben, Freundschaften zu knüpfen. Mhm. Ja. Oft wenig Verständnis für kompliziertere soziale Interaktionen oder auch zum Beispiel Ironie oder auch was so die Intention zum Beispiel von anderen Kindern oder auch von Erwachsenen angeht. Das ist so klassisch, was den Personen schwerfällt. Und oft eben auch diese Veränderungsängste oder Veränderungsresistenz. Also wenn sich plötzlich was ändert im gewohnten Alltag, dann kann das eben zu Wutanfällen führen oder auch eben diese Sonderinteressen. Und das ist eigentlich im Kindes- und Jugendalter schon deutlich. Und dann gibt es natürlich noch die Kinder, die auch noch eine Sprachentwicklungsstörung haben und auch eine EQ-Minderung. Das sind ungefähr 50% der Kinder, die eine Autismus-Spektrum-Störung haben. Und da ist es schon tatsächlich relativ gut abzugrenzen. In diesem leichteren Bereich und auch im Jugendalter, auch ein bisschen bei Mädchen, die oft durch andere Mädchen auch oft sozial unterstützt werden, ist es oft schwerer, die Diagnose zu stellen, vor allem wenn die eben leichter betroffen sind, weil die Sonderinteressen irgendwie ein bisschen sozial angepasster oft sind als bei den Jungs. Ja. Und deswegen gibt es auch sehr viel Streit drüber, ob die Diagnosen bei Frauen im Erwachsenenalter wirklich alle stimmen. Und man muss auch sagen, es ist schon nicht gerade trivial, zum Beispiel ein reines ADHS oder auch eine soziale Phobie von einer leicht ausgeprägten Autismus-Spektrum-Störung abzugrenzen. Und im Zweifelsfall ist es eigentlich relativ klar, wenn ich klare Diagnosekriterien für ein ADHS und für eine soziale Phobie zum Beispiel habe, dann behandle ich diese Krankheitsbilder lege artis, nämlich ADHS natürlich medikamentös, soziale Phobie mit Verhaltenstherapie und gegebenenfalls kombiniert auch mit Serotoninwiederaufnahmehämmern. Und wenn das gut behandelt ist und trotzdem die Schwierigkeiten weiter bestehen, also gut behandelt heißt einfach, ich habe die Medikation 1 bis 2 Monate durchgeführt und habe durchaus auch soziale Phobie Expositionstherapien probiert und so weiter. Und wenn ich dann aber merke, okay, das sind wenig Fortschritte, die Schwierigkeiten vor allem in der sozialen Interaktion sind weiter groß, dann kann man davon ausgehen, dass mehr vorliegt als ADHS und soziale Phobie. Und dann kann man die Autismus-Spektrumskriterien nochmal getrennt überprüfen. Also man muss schon sehr schauen, dass die sozialen Interaktionsprobleme nicht durch andere Erkrankungen hervorgerufen sind, sondern wirklich auf den Autismus zurückgehen. Ja.
Sie haben gerade erwähnt, dass Mädchen vielleicht oft zu Unrecht diagnostiziert werden. Wird es bei einem Geschlecht häufiger diagnostiziert?
Nee, ich meine nicht zu Unrecht. Es ist noch schwerer zu differenzieren bei Mädchen. Ja. Oft, weil die oft sozial angepasster sind. Also es ist eigentlich dazu, dass man davon ausgehen muss, dass Mädchen eher unterdiagnostiziert sind und dass es ein Grund ist, warum dann im jungen Erwachsenenalter vermehrt Frauen diagnostiziert werden, weil halt im Kinder- und Jugendbereich das möglicherweise zu wenig auffällt, weil die oft durch die soziale, also die haben oft ein Netzwerk von Freundinnen, die sich um sie kümmern, da fällt es dann oft gar nicht so stark auf, dass sie da Schwierigkeiten haben, weil die anderen Mädchen oft sehr sozial sind und sie einfach unterstützen. Ja,
jetzt kennt man sogar den Begriff Asperger schon aus TV und Filmen. Welche Typen gibt es hauptsächlich im ASD-Spektrum?
Na, das Asperger-Syndrom ist halt nicht valide. Deswegen ist es ja auch als hat was aufgelöst, weil es ist letztlich so, die unterschiedlichen Typen, das eine ist mit und ohne IQ-Behinderung. Das ist ganz wesentlich, weil natürlich, wenn ich ein Kind habe oder auch einen Jugendlichen oder auch eine erwachsene Person mit einem niedrig ausgeprägten IQ, dann ist es natürlich logisch, dass da noch viel mehr Schwierigkeiten dazukommen, die über den Autismus hinausgehen. Sprich, natürlich, ganz klar, kann so eine Person letztlich nie selbstständig im ersten Arbeitsmarkt arbeiten, sondern da ist tatsächlich ganz viel natürlich alltagspraktische Unterstützung und Förderung auch bis ins Erwachsenenalter in der Regel notwendig, und oft dann halt natürlich auch das Leben in betreuten Wohn- oder in einer Heimeinrichtung, wenn nicht bei Menschen mit IQ-Minderung. Ja. Und das heißt, der IQ spielt eine große Rolle, was möglich ist, auch in der Entwicklung. Ja. Deswegen ist der IQ eins der Kriterien der Subklassifikation sozusagen. Mhm. Und dann natürlich, ob jemand überhaupt Sprache entwickelt oder nicht und wie gut die Person sprechen kann. Und da ist es so, dass das natürlich durch Förderung kann das Sprechenlernen deutlich verbessert werden. Das muss aber frühzeitig passieren, also letztlich zwischen 2 und 4, weil das sonst nimmer so gut aufholbar ist. Und natürlich hängt auch das Niveau, was ein Kind erreicht, auch bezüglich der Sprache, sehr stark von dem genetischen Hintergrund ab. Also es gibt eben Kinder, die können nicht mehr ein, zwei Wörter wirklich lernen, weil die einfach so ein starkes sozusagen Risikofaktor haben, zum Beispiel für auch, dass sie rezeptive Sprache gar nicht gut verstehen. Und das ist ganz stark genetisch bedingt. Das sind oft auch einfach Zufallskonstellationen. Aber wenn ich genetisch bedingt eben so stark eingeschränkt bin, dann habe ich auch mit der besten Förderung nicht so starke Entwicklungschancen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wenn ich genetisch weniger stark sozusagen eingeschränkt bin und eher in diesem leichter ausgeprägten Bereich mich befinde und keine IQ-Minderung habe und nur eine leichte Sprachentwicklungsverzögerung, dann kann das Kind durch Förderung natürlich sehr, sehr viel mehr aufholen. Das ist logisch. Und das ist auch sehr gut durch Studien gezeigt, ja.
Interessant. Gibt es auch standardisierte Screening- und Diagnosetools, wie zum Beispiel ADO2, SRS oder CAS? Wie beurteilen da die Aussagekraft bei den unterschiedlichen Altersgruppen? Da soll es ja insbesondere im Vorschulalter Schwierigkeiten geben.
Exakt. Eigentlich hat sich das durch die Studienlage deutlich verbessert, ja. Aber da tatsächlich gibt es bestimmte Dinge, die sind gar noch nicht so stark in unserem Gesundheitssystem etabliert. Das ist zum Beispiel ein sogenannter M-Chat, heißt der. Den können letztlich auch Kinderärzte durchführen. Da gibt es eine bestimmte revidierte Form, wenn man die zweimal im Abstand von, sagen wir mal, 3, 4 Monaten durchführt. Und das ist immer noch stabil, dass das zeigt, dass das Kind vom Spielverhalten oder auch von der sozialen Interaktion eingeschränkt ist. Dann sollte man sozusagen das abklären. Also das ist ein gutes Screening-Instrument, geht aber nur für kleine Kinder, also zwischen so 18 Monaten bis 3 Jahren und weiter nicht.
Okay.
Und vor allem muss man eben sagen, das sollte man vor allem bei Kindern einsetzen, wo man eh einen Verdacht hat auf eine Entwicklungsstörung. Also ein gesundes Kind, was sich völlig gesund entwickelt, da muss man auf keinen Fall ein Screening machen. Gilt natürlich ganz genauso für alle Jugendlichen und für Erwachsene. Wer keine Schwierigkeiten hat, der soll kein Screening machen. Wer eine andere psychische Störung hat, sollte die auch erstmal richtig behandeln, wenn es geht. Und erst wenn die Behandlungsversuche, wie gesagt, nicht positiv ausfallen über einen längerfristigen Zeitraum, also sagen wir mal 1/4 bis 1/2 Jahr, und die sind auch richtig durchgeführt gemäß der Evidenz, dann sollte ich nach dem Autismus schauen. Also das betrifft zum Beispiel oft auch Patienten mit Essstörungen, weil zum Beispiel Frauen mit Autismus haben oft auch Essstörungen, die aber atypisch sind. Oder halt natürlich das Thema Angst. Da kann sich manchmal auch ein Autismus dahinter verbergen, weil viele Menschen mit Autismus haben auch eine Angststörung, aber es lässt sich manchmal nicht gut differenzieren, deswegen sollte man das vorher behandeln. Und man sollte eben nicht, wenn man eine unbehandelte psychische Störung hat, unbedingt so ein Screening-Instrument haben, also eine andere psychische Störung, weil die alle sehr hoch ausfallen. Das muss man wissen. Also wir haben das auch schon mal gezeigt, zum Beispiel beim SRS. Wenn ich Kinder mit sozialer Phobie und Kinder mit Autismus vergleiche, da ist der SRS zum Beispiel fast gleich hoch ausgeprägt. Ja?
Okay.
Das heißt, da differenziert eben nicht zwischen sozialer Phobie und Autismus oder auch bei Störungen des Sozialverhaltens. Also es sind Kinder, die auch so oppositionelles Verhalten haben, oft auch andere Kinder ärgern. Auch da differenziert der SRS nicht ausreichend. Ja? Das heißt, das reicht nicht, sondern ich muss eigentlich die andere Diagnose geben und erst wenn ich darüber hinaus noch autistische Symptome habe und die auch stabil bleiben, dann kann ich eigentlich die Diagnose wirklich überprüfen und da darf ich mich aber nicht auf einen einzigen Fragebogen verlassen. Ja?
Was meinten Sie mit atypischen Essverhalten eben?
Also zum Beispiel so selektives Essen, also dass man nur bestimmte Dinge isst.
Ah.
Ja. Also zum Beispiel, was weiß ich, nur Nudeln mit Butter oder sowas, also Nudeln mit Tomatensauce und eben, ja, und eben oder immer was ganz Ähnliches mit gleicher Konsistenz und gleicher Farbe und sowas, das gibt es häufig bei Autismus. Ah, ja.
Interessant.
Ja.
Mit Eye-Trackern kann man anhand der Augenbewegung zeigen, dass ASD-Patienten Schwierigkeiten haben, den Fokus zu wechseln.
Ja.
Daher kennen sie Emotionen in Gesichtern schlechter. Jetzt habe ich in einem Fernsehbeitrag gesehen, dass Sie und Ihr Team als Therapie mit Harry-Potter-Filmen angesetzt haben.
Ja.
Was haben Sie da konkret gemacht?
Genau, das ist ein bisschen was anders. Also die Therapie mit Harry-Potter-Filmen, das war tatsächlich wirklich einfach ganz normales computerbasiertes Training von sozialem Verständnis. Mhm. Also da haben wir vor allem so komplexere Dinge für Jugendliche Jugendliche untersucht. Also da ging es darum, also Situationen von Harry Potter rauszufinden, wo zum Beispiel das Kind sich überlegen sollte, was hat jetzt das andere Kind gedacht, was plant es, und wir haben praktisch so Szenen rausgeschnitten, wo die Kinder dann in dem Spiel das ergänzen sollten. Ja, also die hatten dann, glaube ich, 4 Möglichkeiten zur Auswahl und mussten dann genau raussuchen, wie geht das jetzt eigentlich weiter und warum geht es so weiter.
Ja? Kleines Quiz.
Ja, im Grunde so ein Quiz. Und wenn es dann nicht ganz richtig war, dann haben sie eine Rückmeldung gekriegt, warum es nicht richtig war. Und dann dürfen sie nochmal probieren. Und das ist praktisch im Grunde dieses Erkennen, warum ist eigentlich eine Situation, sag mal, warum gibt es ein Missverständnis oder warum hat jetzt diese Person so und so gehandelt? Das ist ja praktisch, dass sie hineinversetzen können in den anderen. Und das wird da, also so ein Computerspiel haben wir basierend auf Harry Potter entwickelt. Genau, und das Eye-Tracking ist, das sind andere Studien. Ja.
Was war da?
Also beim Eye-Tracking ist so, dieses machen wir vor allem im Kleinkindalter. Weil tatsächlich diese frühen Auffälligkeiten, die gibt's eher nur bei kleineren Kindern. Die verlieren sich im Laufe der Entwicklung dann bei Jugendlichen und Erwachsenen. Aber bei kleinen Kindern ist es deutlich. Und da kann man sehen, dass die eine unterschiedliche, also das ist so eine Arousal, heißt einfach eine Erregbarkeit des Aufmerksamkeitssystems, ja. Und das ist unterschiedlich zwischen Kindern mit Autismus und Kontrollpopulation. Das kann man eben zeigen. Es gibt auch jetzt schon so Ideen, dass man das vielleicht sogar zur Diagnostik verwenden kann, aber da muss man einfach ganz klar sagen, da ist die Studienlage überhaupt nicht gut, und da gibt's natürlich sogar schon kommerzielle Anbieter, und da sollte man sich aber nicht drauf verlassen. Das ist klar. Tatsächlich noch nichts, wo man sagen könnte, das kann man jetzt in der Klinik einführen. Also da ist, wenn man einen Verdacht hat beim Kind mit Entwicklungsstörung, Kleinkind zwischen 18 Monaten, 3 Jahren, da ist, wie gesagt, dieser MCHAT, die revidierte Version, gut. Ja. Und der ist auch am besten da einzusetzen, und alles andere ist eigentlich aktuell nicht sinnvoll. Mhm, ja.
Für Menschen mit ASD ist ja unser Gesundheitssystem eine Herausforderung. Der Gang zum Arzt wird zum Beispiel oft vermieden, da volle Wartezimmer überfordernd sein können. Ja. Welche Schwierigkeiten haben diese Patienten beim Arztbesuch?
Ja, genau, es fängt schon vorher an. Also gerade Erwachsene mit Autismus haben schon sehr deutlich gesagt, dass schon allein so ein Anmeldeprozess übers Telefon nicht gut ist. Das heißt, was für autistische Personen herausragend ist, sind die schönen Online-Anmeldetools, die es mittlerweile gibt, was eigentlich auch die Ärzte entlastet. Ja. Das heißt also so, das ist absolut zu empfehlen, dass man da die Möglichkeit schafft, wenn eben eine autistische Person einen Arzttermin braucht, also sagen wir vielleicht Gynäkologentermin oder Dermatologentermin oder sowas, dass die Praxen wirklich sich bemühen, diese Online-Terminvereinbarungen zu machen. Das kann man leicht umsetzen. Was dann auch nochmal wichtig ist, dass die tatsächlich dann auch relativ, wenn der Termin vereinbart ist, keine ewig langen Wartezeiten haben, sondern direkt auch drangenommen werden. Und dann muss man eben wissen, dass man sehr konkret mit Personen mit Autismus reden darf. Also keine so übertragenen Fragen, also so Dinge, also zum Beispiel auf die Frage, wie geht's Ihnen, kommen wenig gute Antworten. Da muss man viel, viel mehr sagen, warum sind Sie jetzt konkret zu mir gekommen? Was haben Sie für ein konkretes Anliegen?
Ja, sehr
und
konkret.
Dann sehr konkret nachfragen und sich das auch zeigen lassen, ja, wenn es Probleme gibt. Ja, also gerade Haut kann man sich ja auch zeigen lassen, ja.
Da habe ich noch ein paar Tipps gelesen. Vielleicht gehen wir mal durch und sagen, ob das sinnvoll ist. Zum Beispiel könnte man schon architektonisch was gestalten, indem man zum Beispiel grelle Lichter vermeidet.
Stimmt das? Ist richtig, ja. Absolut, das ist auch gut, ja.
Vorab Infos zu parken oder dem Praxisaufbau soll auch helfen, damit Leute halt sich schon zu Hause quasi vorbereiten können auf den Besuch.
Genau, das ist auch immer, also so alles, was Übersichtlichkeit erhöht, strukturierte Abläufe, was natürlich ganz super ist, aber was Praxen nicht immer schaffen, ist natürlich zu sagen, was passiert, wenn ich da komme, wo muss ich mich anmelden und so weiter. Man muss sagen, das ist teilweise nicht so gut umsetzbar, aber was auf jeden Fall hilft, ist eine gute Beschilderung in der Praxis. Die sollte man grundsätzlich sowieso haben.
Ja, das stimmt wohl.
Kurze Wege, also dass es relativ klar ist, farblich, das gut markiert, was ist jetzt Anmeldung, was ist jetzt Wartebereich, ja, wie lange dauert es, das ist auch immer hilfreich. Ist auch schwer zu sagen oft, aber manchmal ist auch mit so Nummern, dass man weiß, man kommt nacheinander dran, hilft wahrscheinlich auch, ja. Und das mit den Lichtern ist auch ein wichtiger Punkt, ja.
Werbung.
Kompakt, zielgerichtet und praxisnah. Mit unserem neuen Newsletter Allgemeinmedizin erhalten Sie jeden Montag die relevanten Berichte, Tipps und Neuigkeiten aus dem Spektrum der Inneren und Allgemeinmedizin. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden, was wichtig ist für Ihre Arbeit in der Praxis. Unsere Newsletter sind kostenlos für medizinische Fachkreise. Melden Sie sich direkt an ärztezeitung.de/newsletter. Sie haben es schon gesagt, also ein Online-Patientenaufrufsystem wäre optimal. Auch, dass die Menschen entweder direkt im Behandlungszimmer oder gar im Auto warten können.
Das gut, das ja, und das gibt es halt oft nicht, ja.
Genau.
Aber das wäre natürlich, das wünschen sich
wäre
viele,
optimal,
ja.
Ne? Andersherum ist es jetzt für Ärzte natürlich auch ungewohnt, mit der Gruppe umzugehen. Haben Sie da noch während der Behandlung Tipps, was man machen sollte oder besser nicht machen sollte?
Also ich denke, man sollte schlichtweg offen sein.
Ja.
Tatsächlich ist Hektik und Stress nicht so gut,
okay,
weil das können viele autistische Menschen nicht gut einordnen. Und man muss auch wirklich sagen, dass die meisten durchaus schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil die werden in der Schule oft gemobbt, oft wird das missverstanden. Also das heißt, man muss wissen, wenn jemand mit Autismus kommt, die haben meistens ein Päckchen an, sagen wir mal, nicht ganz einfachen zwischenmenschlichen Erfahrungen zu tragen. Und wenn dann jemand sehr, sehr hektisch ist, dann macht es die unsicher. Ja, das heißt, je mehr Ruhe man ausstrahlt, umso besser. Ja, das ist immer gut.
Ja, ja.
Und dann, wie gesagt, so kurz und so konkret wie möglich.
Kurz und konkret.
Ja. Und auch nichts reininterpretieren. Die Person, also in der Regel, wenn das jetzt jemand, also alleine in der Praxis kommt sowieso nur eine Person mit Autismus, die gut begabt ist und auch sprechen kann. Sonst kommen die nicht alleine in die Praxis, sonst haben die eine Betreuung dabei. Das ist ja klar, wenn das jemand ist, wenn der nicht sprechen kann und eine IQ-Minderung hat, die kommen alleine nicht in der Praxis. Ja. Das heißt, mit den Menschen, die alleine in der Praxis kommen und eine Autismus-Spektrum-Störung haben, da braucht man überhaupt keine Angst davor haben. Die sagen einem schon, wenn es ihnen nicht passt. Ja.
Okay.
Ja, das die sagen das eigentlich relativ direkt. Man darf nicht kränkbar sein. Also wenn dann direkt jemand sagt, damit kann ich nichts anfangen, dann ist es erstmal so, sollte man stehen lassen. Ja. Und dann eher nochmal nachfragen, was brauchen sie denn, damit sie anfangen können. Kann ich es anders ausdrücken zum Beispiel? Oder einfach irgendwie lieber ganz vorurteilsfrei nochmal nachfragen. Kann man auch von Seiten der Ärzte machen. Ja.
Ich habe mir auch sagen lassen, es wäre sinnvoll, Körperkontakt vorher anzukündigen.
Gar nicht zu machen, beziehungsweise wenn man eine körperliche Untersuchung machen muss, dann das richtig wirklich absolut vorher ankündigen und auch vorher sagen, was man macht. Das ist ganz wichtig, weil das ist unangenehm für viele Menschen mit Autismus.
Es geht immer um klare Abläufe, die sie nachvollziehen können.
Es ist aber auch für alle Menschen hilfreich. Also das ist insgesamt gut, wenn man sich angewöhnt, solche Dinge vorher kurz zu besprechen und zu erklären, was man macht, weil dann haben auch ängstliche Menschen weniger Probleme.
Klar.
Also
jetzt habe ich die ganze Zeit gefragt, haben Sie noch etwas, was Sie unseren Hörern zum Thema mitgeben würden?
Also ich würde gerne sozusagen die Sonderstellung, dass man immer denkt, da muss man was ganz Besonderes machen, so ein bisschen reduzieren. Also man sollte es den Menschen erleichtern, ja, mit den Punkten, die wir hatten. Aber andererseits sollte man nicht für sich selber das Gefühl aufbauen, als Ärztin oder Arzt, mit den Menschen kann ich nicht umgehen, also behandle ich die nicht, weil das ist nicht in Ordnung. Weil die haben natürlich genauso ein Recht auf eine gute medizinische Versorgung wie jeder andere. Und ich finde schon, dass wir als professionelle Menschen uns darum kümmern müssen, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Das macht man grundsätzlich, ist das eine Aufgabe für ärztliche Praxen, dass die das eigentlich so gestalten sollten, dass es barrierefrei ist, ja, niederschwellig und dass die Menschen, die einfach Ärzte brauchen, dann auch sich trauen, dahin zu gehen. Das ist eigentlich grundsätzlich eine Aufgabe fürs Gesundheitssystem. Und ich denke, dann würde ich sagen, wenn man das so gut wie möglich macht, dann sollte man die eigenen Ängste ablegen als Arzt oder Ärztin und sagen, ich traue mir das mal zu. Und im Zweifelsfall kann man sich ja bei Experten auch mal ein bisschen Hilfe holen, wenn man sagt, okay, da hatte ich jetzt eine komische Erfahrung. Was würden Sie denn sagen? Das ist ja auch kein Problem, dass man da mal mit Kollegen drüber spricht. Ja.
Absolut. Ja, viele interessante Einblicke und Tipps für die Praxis. Vielen Dank, Frau Professor Freitag.
Sehr gerne.